Ich möchte auch dankbar sein und Dank ausdrücken, dass ihr, die ich gar nichts bedeute, mich doch auch wieder immer wieder einladet. Ich bin kein Mensch, der etwas fixieren kann schriftlich. Ich bin kein Mensch, der ein Lied anstimmen kann. Ich bin so glücklich, dass diese Gabe auch der Bolko hat, dass er gar nicht musikalisch ist, das auch der mir. Der Vorteil ist, dass ich eins habe vor dir, ich habe eine gute Frau bekommen, dafür beten wir noch bei dir. Vielleicht wird die musikalisch sein, kann die Lieder auch dort anstimmen, wo du keine so gute Klavierspieler hast und keine so gute Sänger. Denn ist manchmal eine sehr große Not, wenn man wo ist und ist kein musikalischer Mensch da, wo irgendwas anstimmen kann. Aber ich habe oft schon erlebt, dass neben dem Gesang geht auch das Wort sehr gern unter. So dass mir schon jemand gesagt hat, ein junger Bruder, der sehr schöne Gabe hat, das Wort zu verstehen, aber nicht musikalisch ist. Hat man zu mir gesagt, die Leute, die E-Gitarre spielen können, die werden heute Jugendleiter, aber die Jugendlichen, diese jungen Brüder, die eigentlich im Wort leben, die werden heute gar nicht mehr gewollt. Und so bin ich halt auch jetzt bei euch und bin dankbar, bei euch zu sein. Und das Mikrofon soll stimmen und der Geist soll stimmen. Und das Mikrofon kann man korrigieren. Der Geist des Hochmuts kann man schlecht korrigieren und ich wünsche mir, bei euch zu sein in dieser Armut. Und es ist für mich was Großes, dass ich mich zu dieser Einfachheit bekennen kann. Ich brauche nicht zu imponieren und brauche nicht irgendwie durch mich verkrampft darzustellen, dass ich doch irgendwer bin. Paulus rühmt sich seiner Schwachheit, seiner Armut. Gott ist in der Schwachen mächtig. Gott hat das Nichts erwählt. Gott will sich verherrlichen durch Unmündige und Säuglinge. Und das darf ich, ohne mich zu rühmen, wirklich sagen. Diese 20 Jahre hat es Gott einfach auch so geführt. Und ich will jetzt das Wort nicht, ist nicht das Thema heute Abend, bei dem verlorenen Schaf. Da heißt es ja dann im Vers 4, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und so er der eines verliert, der nicht lässt die 99 in der Wüste. Also die 99, das sind fromme Leute, die lässt er in der Wüste. Ist es tatsächlich so, dass dort in der Wüste das Verlorene keine Wüste ist und dort, wo alles so kulturell schön abläuft und alles gemeindemäßig so läuft, dass das Wüste ist? Und dann, ich habe das nie beachtet, dass er, wenn er das gefunden hat, heißt im 7. Vers, ich sage euch, also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, vor 99, die bei Buße nicht bedürfen. Und er geht heim zu seinen Freunden und nicht zu den 99 mit dem Gefunden. Müsst ihr einfach mal nachlesen. Und so wünsche ich mir von mir und von euch, dass wir wirklich uns dazu bekennen könnten, dass wir so verlorene sind. Im ersten Abend hatte man das Thema vom Baum Gut und Böse. Wir kämpfen auf dem Baum zwischen Gut und Böse, vom Böse uns zu lösen, um Gutes zu sein. Wo ist das überhaupt möglich? Vom Baum, wo Gutes und Böses miteinander beisammen ist, ist das Gute überhaupt von Gott auf dem Baum, wo beides ist? Oder hat da nicht schon jemand das Böse und das Gute und gemischt? Müssen wir vielleicht den ganzen Baum wechseln zum Baum des Lebens? Vielleicht ist dann am ersten Abend der Herr Jesus zu kurz gekommen. Heute Morgen hatten wir das Thema, Sodom hatte Chance bekommen, indem einfach ein Wunder geschah, wurde Sodom gerettet, wurde Sodom hatte Chance bekommen, vielleicht auch Melchisedek kennengelernt, haben wir darüber geredet und sie achten es nicht. Und sie haben so weitergelebt in ihrem Üblichen. Wir haben auch immer wieder miteinander gesagt oder ich durfte sagen, das geht nicht darum, dass wir alles verkaufen, jetzt arm sind, aber dass wir alles aufgeben könnten. Alles lassen können, dass der Heiland, wenn etwas mehr liebt wie mich, ist meiner nicht wert. Dass wir einfach Menschen sind, die frei sein dürfen, mit dem Kampf der Betriebsamkeit, mit dem Kampf der Existenz. Aber es kann morgen alles dahin sein und irgendwann ist doch alles dahin und die Bibel sagt, was die Nationen bauen, bauen sie fürs Feuer. Jetzt heute Abend haben wir die Macht der Verführung, das haben wir eigentlich schon behandelt. Die Macht der Verführung, dass wir als Laodicea-Menschen nicht einsehen könnten, dass uns was mangelt. Wir sind satt und reich und bedarfen nichts. Das ist eine ganz außergewöhnliche Verführung. Und dass wir in Zeiten des Wohlstandes, die wir jetzt schon so viele Jahre haben, meinen, das läuft alles mal so weiter. Und wir merken, dass wir nicht in äußere Not geraten, sondern in innere Not. Dass immer mehr Menschen irgendwo in ihrem inneren Mensch aussteigen. Burnout, das Wort, ich weiß nicht, was das ist, aber wo einfach die Menschen in sich zusammenbrechen. Und psychisch oder egal was alles, einfach nicht mehr packen, diese, das alles der Druck auch gegeneinander, die Ohnmacht des Starken. Ich denke, also gestern und heute Morgen, ich wurde fast alles schon behandelt, aber wir wollen es jetzt nochmal von einer ganz anderen Perspektive sehen. Wir wollen dazu lesen, Lukas 7, Vers 36, es wäre so schön, wenn man es vielleicht, kann man das? Ich habe vielleicht eine andere Übersetzung, die 12er Luther, Lukas 7, Vers 36. Ich lese einfach den ganzen Text durch. Es bat ihn aber der Pharisäer einer, ich warte einen Moment, Lukas 7, ab 36 bis Schluss. Wenn ich zurückkomme von dem einen Verlorenen, das kann man nicht viel erzählen. Da hat man keine attraktive Botschaft. Wenn man 99 betreut, intellektuell, fromm intellektuell, da hat man was zu sagen. Auch da siehst du ja den ganzen Unterschied. Ich habe jetzt so einen Schrottmensch gefunden, der will einfach heil werden am Blut des Lammes. Und so erleben wir hier eine Geschichte. Es begab sich aber der Pharisäer einer, es bat ihn aber der Pharisäer einer, dass er mit ihm esse. Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch. Und siehe, ein Weib war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass er zu Tisch saß in des Pharisäers Hause, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu netzen und Tränen mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch ein Weib das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, Sache an. Es hat ein Gläubiger zwei Schuldner, einer war schuldig 500 Groschen, der andere 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte es beiden. Sache an, welcher unter denen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich achte dem, er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht gerichtet. Und er wandte sich zu dem Weibe und sprach zu Simon, siehe, siehst du dies Weib, ich bin gekommen in dein Haus, du hast mir nicht Wasser gegeben zu meinen Füßen, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit dem Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber, nachdem sie hereingekommen ist, hat sie nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Der halben sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben. Jetzt müsste ich hier lesen, wie es hier steht. Kann jemand gerade weiterlesen, den Vers? Denn sie hat viel geliebt, heißt bei mir, der liebt wenig. Welcher aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und ja, ich lese dann weiter. Und er sprach zu mir, dir sind deine Sünden vergeben. Da fing sie an, die mit zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Und er aber sprach zu dem Weibe, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin mit Frieden. Amen. Das ist eine ganz besondere Geschichte und die Ohnmacht des Starken. Hier war ein Starker und wurde ohnmächtig gemacht, hilflos. War er überhaupt stark? Er ist ein Mann, der die Frau kannte und hat sich gewundert, der Jesu kennt sie nicht. Warum hatte er sie gekannt? Er wusste, was sie ist. Wahrscheinlich hatte mit ihr nichts zu tun, aber ein Gedanke hat er mit ihr zu tun gehabt. Er wusste genau, wer sie ist. Und ist ja auch eine besondere Begebenheit. Das gehört, weil er jetzt zum Pharisäer geht, sie auch dahin geht. Sicher gab es Plätze, wo nicht so gefährlich für sie waren. Warum hat sie gerade Mut, jetzt damit hinzugehen? Dass die Werke Gottes offenbar werden. Dass hier Gott in seinem Sohn nochmal zeichnen kann, Sünde und Gerechte, Selbstgerecht. heuchlerisches Wesen. Es hat ein Pharisäer, hat ihn gebeten, komm in mein Haus, ich will dich einladen. Wie ist dein Herz, wie bist du? Lädst du Jesus ein, damit du deine Schönheit, deine Frömmigkeit ihm zeigen kannst, dein Haus. Und siehe, ein Weib war in der Stadt, die war eine Sünderin. Wahrscheinlich hat die ganze Stadt gewusst, wer sie ist. Vielleicht waren da viele Männer dort und haben Bescheid gewusst. Der Dieb vernahm, dass er zu Tische saß in des Pharisäers Haus, brachte sie ein Glas mit Salbe. Wenn wir es jetzt realistisch sehen und nicht nur als Geschichte, als schöne Geschichte, wenn das wirklich so abgelaufen ist, die Beweggründe von dem Pharisäer, dass er ihn auch so eigentlich gegen seine Gesetzlichkeit eigentlich nicht, kein guter Gastgeber war zu Jesus. Und diese Frau drängt sich jetzt rein, setzt sich in Szene, tut was. Ich weiß nicht, wie sie angezogen war. Hat sie einen tiefen Ausschnitt gehabt, hat sie einen schönen Körper gehabt. Sie bückt sich jetzt vor Jesus. Schon eine ganz schwierige Sache. Ich habe eigentlich noch nie so einen Jesus-Film gesehen, ein lästerlicher. Die Versuchung Jesu vor dem Film haben an den Kinos demonstriert, dass der nicht aufgeführt wird, die letzte Versuchung Jesu. So soll so eine Szene kommen, wo er dann die Frau mit gierigen Blicken anguckt und wo er, so habe ich im Drehbuch gelesen, nicht den Film gesehen, und bei sich sagt, ich würde ja auch gern was mit der Frau haben wollen, körperlich, aber ich bin ja der Messias, ich darf es nicht. Wir haben dann der Kirche demonstriert und heute wird ja schon gar nicht mehr demonstriert. Man darf ihn niedermachen an Religionsstifter, die gestorben sind und nichts von Liebe und Barmherzigkeit gesagt haben, die darf man nicht beleidigen. Aber ihn kann man mit Füßen treten, den einzig Reinen, den einzig Heiligen, den darf man missachten. Dem darf man was unterstellen, und das ist hier nicht zu unterstellen. Man muss sich jetzt mal die Situation vorstellen, Vers 37, in Sia, ein Weib war in der Stadt, die war eine Sünderin. Dass die vernahm, dass er zu Tische saß in des Pharisäers Haus, brachte sie ein Glas mit Salbe. Von was für ein Geld hat sie die Salbe gekauft? Vielleicht vom Geld von dem Pharisäer, der bei ihr war? Schmutziges Geld? Oder ist Geld nur schmutzig? Ist Mammon nur schmutzig? Aber sie hat mit dem schmutzigen Geld Salbe gekauft, um dem Reinen was zu geben, was er keine Männer geben konnte. Ihr Herz. Die wollten alte Körper von ihr. Heute sind wir keine Jugendlichen, da darf ich ein klein bisschen deutlicher sprechen. Ich war mal in russlanddeutscher Gemeinde und die ganzen Omas lieben mich und lieben auch meine Bücher. Da haben sie vorher gefragt, Hermann, was hast du Neues? Ich habe ein Buch neu, er guckt ja schon drauf. Und deswegen gehe ich mit Sexualität um. Ja, Hermann, wir sind alt, wir brauchen das Buch nicht mehr. Sag ich, das stimmt aber gar nicht. Habt ihr Kinder? Ja. Habt ihr Enkelkinder? Ja. Kommen die zu euch? Natürlich besuchen unsere Kinder und Enkelkinder uns. Und nimm doch das Buch mit. Wie gehe ich mit Sexualität um? Legt es doch daheim einfach mal hin. Und eure Kinder und Enkelkinder werden mal einen Titel in eurem Haus. Wie gehe ich mit Sexualität um? Vielleicht fragen sie irgendwann einmal. Oma, für was hast du das Buch? Man könnte doch als Oma sagen, wir waren auch mal jung und hatten Nöte. Wir waren auch mal jung und hatten all die Nöte. Aber wir sehen als Omas heute, dass ihr ganz andere und schlimmere Nöte habt auf dem Gebiet. Bei uns war noch Keuschheit, war noch Furcht, Gottesfurcht, Menschenfurcht. Furcht, dass man seine Reinheit zu früh verschenkt, billig verschenkt, nutzlos verschenkt. Das könnt ihr doch eure Kinder und Enkelkinder sagen. Stimmt, Herr Mann. Nehmt es einfach mal heim. Und wenn dann eure Enkel, für was habt denn das? Und da könnt ihr sagen, dass ihr auch Nöte hattet und dass ihr euch kundig machen wollt. Wenn ihr meine Enkelkinder, wenn ihr mal Not habt, ich will einfach euch helfen können. Und darum habe ich jetzt so ein Buch in unserem Haus. Und dann gingen 10, 12 Omas, wie gehe ich mit Sexualität um, gehen sie mit einer Büchelschale ein als Titel. Und so wollen wir heute Abend auch das miteinander betrachten, nicht irgendwie philosophisch was Großes und Sexualität, Sünderin. Diese Frau kommt jetzt in das Haus mit dieser Salbe. Jetzt tritt sie von hinten, Vers 38, zu seinen Füßen und weint. Ich denke, vorher hat sie auch oft geweint. Davor, danach muss ich jetzt wieder diesem Kerl mich hingeben. Aber ich brauche sie für mein Geld. Niemand will mich mehr, niemand gibt mir Brot. Mein Körper ist mein, ein Ernährungsquelle. Oder hinterher, wenn sie weggeworfen wurde, wenn sie gedemütigt wurde. Aber hier weint sie, sie ist bei einem Mann, der schreit. Von hinten kommt sie zu ihm. Zu Jesus und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen. Das muss ich mir sich einfach mal vorstellen. Da kann man gar nichts erotisch Falsches denken hier, weil das Jesus ist. Ich denke, er hat genauso in allem gelitten wie wir, doch ohne Sünde. Zu ihm kann eine Frau kommen und hat keine Angst. Zu ihm kann eine Frau kommen und kann ihre letzte Geheimnisse des Herzens hinwerfen. Und das hat ja der Pharisäer alles beobachtet. Dieser Mann, dieser Gerecht. Und dann hat sie mit ihren Haaren, ihres Hauptes, noch alles getrocknet, Füße getrocknet. Dann küsst sie seine Füße. Erotischer geht es ja gar nicht mehr. Und trotzdem haben sie, ist das alles reingelaufen. Und die Ohnmacht der Starke stand nebendran. Und dann kommt ihr der Satz, wenn der wüsste, wenn ein Prophet wäre. Das ist ja eine Ausflucht, eine Ausrede. Muss man Prophet zu sein, um so eine Frau in der Stadt zu kennen? Die kennt doch jeder. Ist doch simpel, dumm, was er sagt. Wenn dieser, im nächsten Vers, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch ein Weib das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Braucht man doch kein Prophet zu sein. So eine Frau, die merkt man einfach das Flair an. Aber das ist oft so verdrängen wie eine Wahrheit, wie er. Indem wir Jesus für untüchtig erklären, Jesus für hilflos. Was hätten der Pharisäer eigentlich merken können? Oh, diese Frau küsst seine Füße, bückt sich, der Ausschnitt ist da, ihr Körper ist da. Und Jesus hat nur reine Augen. Hier ist der wahre Messias, hier ist jemand, der ist ein anderer Mann. Er hätte doch merken können, ich bin mit meiner ganzen Frömmigkeit versklavt in meine Gedankensünde. Ich lege überall meinen Schmutz rein, meine Gedanken. Und hier kann eine Frau mit Jesus umgehen, die Träne über seine Füße laufen zu lassen, sich zu bücken vor ihm, mit der Haare zu trocknen, mit ihrem Mund zu küssen, mit ihrer Salbe, mit dem teuren Salböl ihn zu salben. Und ich spüre nur Reinheit bei Jesus. Das ist Jesus. Ich denke, das gibt's nicht bei schon noch auf dieser Erde. Diese Reinheit und Schönheit. Und wenn das auf einem erotischen Gebiet schon möglich ist bei Jesus, dann ist es auf alle Gebiete möglich. Vom Mammongebiet, auf dem Gebiet des Stolzes, vom Gebiet, wir haben heute Morgen gesagt, als 12-jähriger Jüngling konnte er mehr Wissen, mehr Weisheit haben wie alle und trotzdem war er nicht stolz und hat sich überhoben und über die Alten. Wie es im Psalm heißt, im Psalm 119, er ist jetzt ein Starker, der nicht schwach sein will und Jesus noch und er stellt. Der ist ja dumm, der weiß ja gar nicht, was das für eine Frau ist. Und er stellt eigentlich Jesu Dummheit. Und gleichzeitig könnte er wissen, was er weiß über die Frau. Woher weiß er das? Was Jesus nicht weiß. Und warum weiß Jesus nichts über die Frau? Weil er darüber nicht nachgedacht hat. Und er weiß über die Frau Bescheid, die ganze Stadt weiß Bescheid. Und warum wissen sie alle Bescheid über diese Frau? Nur Jesus weiß nicht Bescheid. Das war doch Predigt in sich. Das war doch Botschaft. Ich bin so froh, dass das hier steht. Dass ich in Jesus auch da drinnen Heiland habe. In all den Dingen, was auch in dieser Endzeit der starken Nöte hervorruft, wie nirgends in der Zeit von Internet, in der Zeit, hat jetzt ein junger Bruder gesagt, man kann nicht mehr mit reiner Auge durch die Welt gehen, leider auch nicht mehr mit reiner Auge durch Gemeinde durch. Und das ist nicht mit leider nur getan. Dieses erotische Flair vermitteln wir alle irgendwo und hängt sehr stark auch mit dem Stolz zusammen, mit dem Selbstwert. Läuft alles ins Körperliche. Aber wir haben doch ein Selbstwert in der Demut, in dem im Arm sein können. Trachtet zu dem, was unten ist. Da ist doch ein Wert. Vom eichenen Wesen los gibt es doch ein Lied. Und wer leidet nicht unter seinem eichenen Wesen? Wir haben in Kasachstan sehr viel Kontakt auch mit muslimischen Menschen. Die leiden sehr darunter, die können auch ehrlicher sein, weil sie trotz dem Islam haben sie einfach noch eine Gottesfurcht. Da ist die Frage, Gott ist gar keine Frage. In Kasachstan sind die Kasachen, die sind sensibles, sehr feines, kleines Volk in ihrer Art. Und die haben schon Sehnsucht hier nach Reinheit. Und Mullah hat zu mir gesagt, Herr Mann, du hast recht mit deiner Botschaft und wir nicht. Du hast die Wahrheit und ich nicht. Es gibt keine Erlösung aus uns heraus, sondern allein Erlösung von einem, der von außerhalb kommt. Da muss einer vom Himmel kommen, um uns in denen Dinge zu erlösen. Gleichzeitig ist ja aber auch die Sittlichkeit und die Geschlechtlichkeit und die Körperlichkeit von Gott gewollt und was Wertvolles. Aber es geht einfach nur auch in der Reinheit. Und letzten Endes hier geschieht etwas, wo zwei Menschen ihr Ich in Eko total auflösen, eins werden dürfen und wo aus dem Eros auch Agabe sein darf. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er. Er hätte auch sagen können, wenn der ein Mann, richtiger Mann wird, würde er sie kennen. Was ist denn da los mit dem Jesus? Er hat auch ihn gekannt, dass Jesus ein realistisch und sehr konkret auch mit Frauen umging und Dinge ausgesprochen hat wie keiner zuvor. Der Starke steht als und die Ohnmacht der Starken. So ein bisschen das auflockert. In Kasachstan, die Frauen sind sehr schön. Und die deutsche Frau gehen alle irgendwie ein bisschen, aber diese Ostfrau, die ist eine Grazie und die Werbung ist dort noch, das ist einfach einmalig. Also vom Erotischen her, von der Schönheit der Frau. Und ich fahre dort gewöhnlich den Bus, wir haben so einen alten Bus, da muss man Zwischengas geben, dann können die anderen, wo kein alter Traktor gefahren sind, nicht fahren, kann keiner fahren. Die bringen vom ersten in den zweiten Gang, das geht gar nicht. Das, oder Runderschalte ist noch schwieriger, sodass ich dort alles fahren muss. Und noch läuft vorne ein ganzes Rudel von Mädchen. Eine schöner wie die andere. Ich sehe es schon von vorne. Denke ich, jetzt gucken wir alle im Bus heuchlerisch raus. Jeder tut es, als wenn er nicht guckt. Sag ich, Brüder, mach die Augen zu, da vorne leicht viel Fleisch. Dann rufen sie, Hermann und du, sag ich, betet für mich, ich muss ja fahren. Die Macht der Verführung, die Ohnmacht der Stärken. Und Jesus, und dann kommt Jesus, interpretiert alles, er kennt sein Herz. Er muss jetzt nicht Bescheid wissen über diese Frau in ihrer Sündhaftigkeit, aber er weiß Bescheid über dem Herz des Starken, der doch hier arm denkt, keine Macht hat über sein Herz. Und er hätte es ja vielleicht, ich möchte es jetzt rein interpretieren, aber es ist vielleicht doch nicht so, dass das doch ein guter Pharisäer war. Er hätte auch sagen können, Pharisäer, du kennst schon diese Frau, ohne prophetisch zu sein, woher kennst du diese Frau? Du hast zwar keine prophetische Gabe, aber woher kennst du sie? Und ich kenne sie nicht. Die Ohnmacht des Stärken. Und dann kommt er ganz einfach. Er beleidigt ihn nicht. Er tut nur jetzt die Begebenheit beim Besuch in dem Haus. Tut er interpretieren. Er hätte ja auch dem Pharisäer sein ganzes Leben offenbaren können. Aber Jesus hat so die Eichenart, dass er mit kleinen Dingen uns viel aufzeigt. Dass wir das selbst an uns erkennen können. Denn alles, was wir nicht selbst erkennen an uns und der andere uns aufschwätzt, wie wir sind, blockieren wir und werden gar nicht Buße tun können. Gott muss uns überführen. Und so hat auch der Herr Jesu einfach das dem Vater überlassen, ob dieser Pharisäer überführt wird. Und hat es ganz klein bei ihm gemacht, dass er zur Selbsterkenntnis kommt über dem Großen. Jesus antwortete und sprach, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Sie das sagen können. Ich kenne dein Herz. Soll ich dir alles sagen, was da drin los ist? Diese Frau brauche ich nicht zu interpretieren. Die kennt doch jeder. Ich weiß nicht, wie viele Männer das gehabt. Und dann fragt er ja von der Schuldner. Und er antwortet schön, tappt noch in die Falle hinein. Und dann im 43. Vers sind wir an Antworten sprach, ich achte dem, der am meisten geschenkt hat. Er besprach zu ihm, du hast recht gerichtet. Auch dürfen wir jetzt in diesem Zeitpunkt schon sagen, die Frau hat nicht gewusst, dass ihr die Sünde vergeben wird, aus dieser Ohnmachtsliebe heraus. Sie hat als Dankbarkeit eigentlich ihr alles geschenkt, mir Jesus, ihr ganzes Herz. Endlich ein Mann, dem ich meinen Körper nicht schenken muss, sondern ich darf ihm mein Herz schenken, mein kaputtes, sündiges, verdorbenes, einsames, enttäuschtes, ausgebeutetes Gewissen und Herz. Ich schenke mich ihm ganz. Ich habe gar keine Chance. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Berechnung das getan hat, auf dass sie Sündevergebung bekommt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hier sehen wir auch, davor musste er sich immer schön attraktiv machen, damit sie begehrt wird, genommen wird, weggeworfen wird, war ja ihr Leben nur ein Geschäft. Ich muss was bieten, dass ich dann einen kleinen Preis bekomme. Aber wir sehen, wie sie ihre ganze Geschäftlichkeit überwindet und bietet was, ohne dass sie weiß, dass sie was dafür bekommt. Und er wandte sich zu dem Weibe und sprach zu ihr, zu Simon. Das muss man sich mal vorstellen. Er guckt diese Frau jetzt an. Diese Frau guckte mit reinen Heilands auch an. Ohne Begehrlichkeit, ohne das Übliche, ohne etwas. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht auch sich nicht anders gekleidet hat, so gemeindemäßig so. So hier drin so, draus so, dass sie kam, wie sie war. Und jetzt spricht er zu dieser, mit der Frau über den Stärker. Das muss man sich mal vorstellen. Und er wandte sich, guckst du auf die Uhr? Das habe ich gesehen, aber da hängt einer. Nee, also ich darf noch ein bisschen. Siehst du, und er wandte sich zu dem Weib und sprach zu Simon, Simon, siehst du dies Weib? Ich bin gekommen in dein Haus. Er spricht mit ihm und guckt sie an. Du hast mir nicht Wasser gegeben zu meinen Füßen. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet, dass sie dann noch sah könne. Und sie hat keine verführerische Wirkung auf mich ausgeübt. Wahnsinn. Und es ist ja schon was, wenn sich eine Frau so vor einem Mann bückt. Der Eli hat ja die Hanna auch beobachtet, wie sie mit ihrer weinenden Lippe, und vielleicht hat es einen besonderen Reiz, ich habe mir mal das vorstellen wollen, dass der Eli diese weinende, betrübte Gebet, ihre Lippen, so falsch interpretiert hat. Vielleicht hat er diese Lippe, weinende Lippe können erotische Reiz auslösen, denke ich. Und dann hat er gemeint, sie hat Wein getrunken. Eli, du hast mir keinen Kuss gegeben. Er bekennt sich jetzt zu dieser ganzen Intimität. Diese aber, nachdem sie hereingekommen ist, hat sie nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Der kann das erzählen, nacherzählen, ohne dass er jetzt Angst haben muss. Es wird falsch interpretiert. Stell das alles nochmal ins Licht durch seine Sprache. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Das muss man jetzt ohne Polemik, ohne Interpretation, ohne Spitze, ohne Dorne, wie ja jede Rose hat, die nicht modern gezüchtet ist. Es gibt ja inzwischen auch Rose ohne Dorne. Keine Spitze, einfach nur die Tatsache, Begebenheit nochmal erzählt. Hätte immer eine Spitze neben raus, nochmal dazu machen soll. Hast nicht beachtet, wie ich rein mit dieser Frau umging. Ich habe vorhin deinen Blick gesehen. Wir waren jetzt am letzten Samstag, hatte man eine Hochzeit in einer riesen Baptistengemeinde bei Köln. Und da kommen 1000 Menschen zusammen jeden Sonntag. Ein riesiges Gebäude gebaut, also Meisterleistung, ein Park drumherum, Autoparkplätze. Die Autos sind so wie in einem Park versteckt, wenn die dort halten. Also mit hoher geistlicher und für Schönheit ausgeprägter Art alles gestaltet. Und dann hat man die Leute durch Gebete, und da waren auch andere dabei, also nicht nur fromme, es war eine Mischehe, hat man doch gebetet, dass auf diesem heiligen Platz darf also nicht geraucht werden, kein Alkohol getrunken werde. Und ich war dann interessiert, wie das dann abläuft. Von der Braut, die Mitarbeiter, als die war Arzthelferin, waren die ganze 7-8 Kolleginnen da. Die waren ganz anders angezogen. Und attraktiv, und ich habe beobachtet, die Blicke wird. Also Alkohol darf man auf dem heiligen Platz nicht trinken und auch nicht rauchen. Wenn ich mal wieder eingeladen werde, werde ich dann den Antrag stellen, dass auch keine erotischen Blicke der Brüder auf Frauen gemacht werden dürfen auf diesem heiligen Platz. Also das hat man vergessen zu sagen. Also vielleicht ist Alkohol auf dem Platz gar nicht so schlimm wie diese Blicke. Oder Rauchen auch nicht so schlimm wie diese Blicke. Aber hier sehen wir, wir sind gar nicht ehrlich. Konsequent sind wir gar nicht. Die Ohnmacht der Starken. Man ist ja gewöhnt, dass in den Kreisen auch über Haare gepredigt wird und über jenes. Aber über geheuchelte, gefärbte Bruderliebe wird nie gepredigt. Oder gefärbte Glauben. Steht in der Bibel. Gefärbte Bruderliebe und gefärbte Glauben. Gemalter Glaube. Und jetzt wird hier durch diese Frau stadtbekannte Sünderin. Für die erbarmt sich der Himmel. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt, deshalb sage ich dir, es sind viele Sünden vergeben. Jetzt müssen wir nochmal die andere übersetzen, die Lüder ist nicht ganz gut. Inga, hast du die Zürcher? Wo bist du? Lies mal gerade laut. Oder hier kenne ich mich mit der Verse nicht aus. Lies mal laut, bitte. Inga, lies du, wie du sagst. Entschuldigung, 47. Könnte man doch meinen, es ist ein Geschäft, aber es gibt nochmal, ist hier anders. Das Gleiche. Was gibt da andere Übersetzungen? Wer hat die Schlacht an Elberfeld? Das wäre mir jetzt sehr wichtig. Da könnte man meinen, sie hat viel geliebt. Es gibt die Übersetzung, sie hat aus ihrem Zerbruch hat sie ihre ganze Liebe und Hoffnung an den gehängt, von dem Hoffnung kommt. Denn jetzt vergibt ja das Herr Jesu die Sünde, weil sie jetzt ihre ganze Hoffnung in den setzt, der die Hoffnung der Schwachen ist. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt vergibt er ihr ihre Sünden. Spätestens jetzt hätte der Pharisäer nach dieser Zwiesprache sagen müssen, Jesus, ich habe erkannt, du bist der Messias. Deine Gedanken waren rein mit dieser Frau, das kann kein Mann aus sich. Du bist ein Mensch von Gott gesandt. Ich habe meine ganze heuchlerische Art, mit dir umzugehen, erkannt. Ich bin eigentlich schlechter wie diese Frau. Vergib doch bitte mir auch. Mein ganzer Umgang jetzt mit dir, mit dieser Frau, mein ganzes Ding, ist schon viel schlimmer, viel sündiger, wie das dieser Frau. Denn ich habe alles nur heuchlerisch gemacht. Alles nur mit Berechnung. Ich wollte mich darstellen. Und diese Frau hat dich groß gemacht. Die Frau hat dich geehrt. Ich habe mit dir mich geehrt. Vergib doch mir auch. Hier sehen wir von Anfang an das Gut und Böse. Der Mann hat auf dem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse, war ja alles beisammen. Das Gute der Selbstgerechtigkeit und das Böse der Selbstverliebtheit. Und das wollte zeigen. Ich danke dir, lieber Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Sünde. Ich faste, ich gebe den Zehnten. All die Menschen versuchen mit Werken durch den Himmel zu erkaufen. Oder meinen, sie könnten Liebe bekommen, weil sie mit irdisch gutem Werke was demonstriert haben. Und es ist ja gut so, dass man Werke hat aus der Liebe heraus, aber die können wir nur aus der Gottesliebe heraus tun. Wie man am ersten Abend gesagt hat, wo Gott sagt, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Wie kann man Liebe gebieten? Das geht nur, weil Gott über diese Liebe, die mit er uns geliebt hat, da gebietet ihr, dass ihr weiter liebt. Denn die Liebe von mir ist ein Geschenk an euch, mit dir sollt ihr, müsst ihr weiterlieben. Er fordert nichts von armen Leuten. Gott fordert nicht und sagt, ihr Menschen liebt mit eurer lieblosen Liebe, mit eurer heuchlerischen Liebe. Denn Gott weiß, kein Mensch kann lieben mit seiner lieblosen Liebe. Er kann nur mit der Liebe lieben, die uns Gott zuvor gegeben hat. Und er verlangt nichts von armen gewordenen Leuten. Aber hier hätte dieser Pharisäer auch arm werden können, die Ohnmacht hätte offenbar werden können, der Starken. Hier sehen wir die Macht der Verführung, wie auch hier das Thema heißt. Die Macht der Verführung der Selbstgerechtigkeit, der Selbststelligkeit, der Selbstverwirklichung, wie heute die Menschen überall das so gesagt bekommen. Dir sind seine Sünden vergeben, er sprach zu dem Weibe. Ne, da 49, da fingen an, die mit zu Tische saßen, sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Eigentlich hätten sie sagen können, dieser Mensch Jesus, der ist der einzig Würdige, der Sünde vergeben kann, denn wir können in keiner Sünde sein. Keiner in diesem ganzen Geschehen mit dieser Frau können wir kein Fünkchen sagen an Unreinheit. Und er war versucht in allem. Er war kein Übermensch. Aber seine göttliche Natur war stärker wie die unter die Fleisch verkaufte Natur. Er ist schon um unseretwillen ins unser Sündefleisch gekommen. Ich weiß nicht, ob es so richtig ausgedrückt ist. Er aber sprach zum Weibe, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin mit Frieden. Was ist jetzt dieser Glaube dieser Frau gewesen? Wir müssen also Glaube haben, etwas voraussetzen. Das ist der Glaube der Ohnmächtigen, der letzte Rettungsort. Das blutflüssige Weit, wenn ich nur ihn berühre. Das ist meine letzte Chance. Wenn ich nur ihn berühre. ist der Glaube der Hilflosen. Und leider hat diesen Glauben Laodicea-Leute nicht. Und wir sollten eigentlich als Laodicea-reiche Leute heute verstehen, wie der Bettler wird. Hilflos. Lieber Heiland, wenn du nicht über unsere Ehe wachst, wird zum Morchen dahingegeben sein. Lieber Heiland, wenn du nicht Gnade schenkst über unsere Kinder, was wird aus deiner werden? Wer kann heute irgendwo etwas garantiert aussprechen? Ich garantiere, wenn dann, wenn ich das mache, wird es dann folgen. Das Einzige, wo ein Mensch Hoffnung hat, das ist, wenn er sich ganz hilflos, ganz arm zu diesen Füßen des Herrn Jesu wirft. Man kann nur mit seinen Tränen zu ihm kommen. Und er wird die Tränen abwischen von aller Augen, von der Augen der Armen, von der Augen der Starken. Es ist etwas Einfaches als Hingefallener zu weinen. Aber es ist etwas Außergewöhnliches, wenn einer, der nicht hingefallen ist, nur innerlich, dass der auch weinen sollte. Ich möchte es gerade nochmal zeigen im 119. Psalm, ganz kurz als Abschluss. Im 119. Psalm steht 7-mal du, Gott, und 48-mal ich. Und das Ich kommt im 149. Psalm laut 12er Luther, kommt immer wieder auch, ich halte deine Gebote. Hier sehen wir auch ein Starker, der von Anfang an im Psalm, ich halte deine Gebote, ich bleib dir treu. Und dann kommt 6-mal Stolz in diesem Psalm vor, die Zahl des Menschen, 6, aber auch 3-mal Elend. Aus diesem ganzen Stolz kommt ja auch das Elend, aber Gott ging für dich und mich ins Elend. Die Dreieinigkeit Gottes, darum kommt 3-mal Elend vor in dem Psalm. Und am Schluss ist das schönste Vers, wo wir ich davor schreiben sollten. Dürfen wir das gerade an die Wand werfen? 119, der letzte Vers, 176. Da kommt's Ich vorne dran. Da dürfte all euer Ich vorne dran sitzen. Ihr lügt, wenn er eure Frau sagt, ich bleib dir immer absolut treu. Ich bin wie ein verirrtes, verlorenes Schaf. Das sagt dieser Psalmschreiber, der vorher sagt, ich halte deine Gebote. Und am Schluss, über all seine Analytik des Lebens, mit 48-mal Ich, kommt er am Schluss zu dem Ich. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Ich bin umhergebirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Was meint er jetzt mit deinen Gebote nicht vergessen? Ich habe deine Gesetzmäßigkeit nicht vergessen, dass du einem verlorenen Schaf, dass du das heimsuchst. Diese Gesetzmäßigkeit, die diese Frau erlebt hat, dass er Sünde annimmt, das ist Glaube. Ich bin gekommen für die Schwachen. Ich bin gekommen nicht für die Starken. Die Gesetzmäßigkeit. Mose sagt und futtert, ihr müsst tun, aber das wird gesagt, damit die Starken durchs Gesetz halte arm werden und hilflos. Die Frau glaubt, dass jetzt da einer ist, dem sie jetzt all sich hinwerfen kann. Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Vielleicht hat sie auch irgendwie so ähnlich gebetet. Christi, Blutengerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem kann ich vor Gott bestehen, wenn ich eins werde in die Himmel eingehen. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein werden, die goldenen Gassen ziehen ein, da wird Jesus und Jesus allein Grund unserer Freude und Anbetung sein. Wir haben am Anfang gesagt, von dem Baum von Gut und Böse, vielleicht sollte man aufhören, auf dem Baum gut zu sein und sind doch immer nur böse. Vielleicht sollte man von dem Baum runterfallen, zum Baum des Lebens gehen, zu Jesus. Vielleicht hätte Sodom sagen müssen, Melchisedek, du warst jetzt beim Abraham, komm doch auch zu uns. O Sodom hat es nicht erkannt, was zu seinem Frieden dient. Du hast Israel, du hast nicht erkannt, zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Und wir sind ans Ende gekommen aller Dinge. Und wir spüren, wie wir immer mehr, weniger erleben, wie Menschen richtig Buße tun können. Das ist ein Geschenk. Und Buße heißt, Selbsterkenntnis zu bekommen. Wo dann die Erkenntnis kommt, ich elender Mensch, ich kann mich nur noch zu den Füßen des Herrn Jesu werfen. Ich habe nur noch eine Chance, gerettet zu werden. Und er kann doch unser Sodom heil machen. Er kann doch uns von dem Irrtum befreien, dass wir gut sein könnten auf dem Baum, wo das Böse neben uns wohnt. Die Ohnmacht der Starken ist ja eigentlich ein Thema. Ich habe Zeit, dass wir das Thema ausgemacht haben. Aber ich Tag und Nacht kann man sagen, ich bin nachts aufgewacht, hey, was soll ich hier sagen? Ich bin kein Mensch, der sich hinschreibt mit Laptop und irgendwo Informationen holt. Ich will sie aus dem Wort raus, die Themen, mir, dass mir die geschenkt werden. Und ich bin hierher gefahren, hat nichts zu sagen. Erst heute bei der Stadt durchlaufen und gestern Abend noch, bevor ich einschlief, habe ich gedacht, das ist die Lösung zu diesem Thema. Die Ohnmacht der Starken, die Macht der Verführung, die Ohnmacht der Starken. Hier steht ein Starker nicht ohnmächtig und eine Ohnmächtige wird stark. Mit Macht gekleidet, dir sind deine Sünde vergeben. Das muss man sich mal vorstellen. Einer Frau sind die Sünde vergeben und alle Männer, die bei ihr waren, die gehen leer aus. Das ist die Bibel. Wenn das Wort Gottes nicht Wort Gottes wäre, diese Geschichte würde nie in der Bibel stehen. Weil ein natürlicher Mensch kann mit diesem Wort nichts anfangen. Das ist, wie willst du da was drüber sagen? Eine Frau küsst den Füßen von Jesus. Aber hier wird eine, die keine Chance mehr hat in der Welt, als wie nur genommen werde und weggeworfen, die wird angenommen, wird reingewaschen im Blut des Lammes, wird gerecht gesprochen, heilig gesprochen. Wer kann vergleichen? Christus ist hier. Und so denke ich, können wir in dieser Welt zurechtkommen. Der eine auf der Bank ist, der andere als Bauern ist ja heute auch, ist ja auch alles eine Gratwanderung. Mit Besitz und wenig Besitz, mit schönem Auto und weniger schönem Auto. Eins wünsche ich mir, dass ich bescheiden bleiben kann. Und dass, wenn die Entrückung sein möchte, dass ich vielleicht mit Arbeitskleider entrückt werde und nicht mit diesen pharisäischen Kleidern, sondern ganz einfach als einer, der reingewaschen ist im Blut des Lammes, der einfach Gnade empfangen hat. Ich wünsche mir so, dass Juchen das auch noch verstehen können, diese Gedanken. Und manchmal denke ich, sie verstehen uns einfach gar nicht mehr. Ich habe eine Visitenkarte da, vom Bodel schwingt das Wort und das habe ich bei unserem Gartenhäusl an der Wand hängen, wo Gnade ein Herz nicht demütig, nicht klein und arm und dankbar macht, da wird es stolz, frech, hart und sicher. Nur weil unser Jakob davor gestanden hat, es gelesen, buchstabiert und ich sehe es, sage ich, ja, Jakob, verstehst du das? Nee, Opa, weißt du, was Gnade ist? Ja, wenn Gott mich liebt, wenn Gnade ein Herz nicht demütig. Opa, ja was? Wenn du nicht in deiner Art hilflos wirst, nicht klein, verstehst du? Ja, Opa. Nicht arm, in dir arm, dankbar, verstehe ich, Opa. Da wird es stolz, frech, hart und sicher, verstehst du? Ja, Opa. Er hat so eine weiche Art und leidet sehr unter seinem stolzen Freund. Kannst du dir vorstellen, dass du auch stolz, frech, hart und sicher wirst, wenn Jesus nicht dich demütig macht? Ich weiß das, Opa. Ich kann äußerlich zwar nicht stolz, frech, hart und sicher sein, aber innerlich will ich sein. Innerlich will ich sein. Wie könnte man diese Begriffe noch unserer Jugend vermitteln? Ich wünsche mir das so, dass wieder Werte verstanden werden. Keuschheit, Treue. Was nützt denn Liebe ohne Treue? Anmut. Wir verlieren so diese Worte. Und dazu auch das passende Leben. Ich danke euch, dass er mir so lieb zugehört hat und hat heute wirklich niemand geschlafen. Wahrscheinlich war kein Satz dabei, wo jemand überhören sollte. Vielleicht war das Mikrofon richtig eingestellt. Vielleicht war ich so niedergemacht in der Armut. Was kann ich darüber sagen? Ich hoffe, dass ich es auch in der Logik, in der geistlichen, göttlichen Logik so ausdeuten konnte. Und war nicht. Ich denke, ihr habt jetzt viel darüber Möglichkeit darüber nachzudenken, ich auch. Ich bin mit dem Thema voll. Was da ein Schatz drin liegt, das ist unwahrscheinlich für euch Frauen. Keine Religion hat die Frau so schön gemacht wie der Jesus. Keine. Aber auch uns Männer. Und da drin wird die Frau zur rechten Gehilfe in dieser Stellung. Und das hat der Pharisäer nicht erkannt, dieser Simon. Dass hier eine Frau ihm eigentlich hätte Gehilfin sein können. In ihrem Zerbruch. Hätte er auch sagen können, diese Frau ist jetzt weiter wie ich mit meiner Religiosität. Die kommt in den Himmel und ich bin verloren mit meiner Selbstgerechtigkeit. Vielleicht beten wir noch am Schluss miteinander. Soll ich beten oder wollen wir